Guten Morgen von meiner Seite auch. Schön, dass ihr da seid. Das Leben besteht aus Phasen, wo es uns gut geht, wo man morgens erwacht und man denkt, ah, schön, alles okay. Vor allem nachdem du den ersten Kaffee getrunken hast wahrscheinlich. Aber das Leben besteht auch aus Phasen, wo es uns nicht so gut geht, wo uns Dinge belasten, wo etwas uns niederdrückt, Sorgen niederdrücken. Nun, weil es beim Glauben an Gott zuerst um eine Beziehung geht, Beziehung ziehen, kann uns Gott aus dieser Situation auch rausziehen, kann uns eine Hilfe geben. Die Bibel ist ein Buch aus dem Leben für das Leben. Ist ein lebensnahes Buch und es zeigt uns auch, wie wir mit solchen Lasten umgehen können und auch, wie andere damit umgegangen sind, um uns auch zu lernen. Zum Beispiel auch gerade König David. Nun, manchmal haben wir auch den Eindruck, den anderen geht's ja immer gut. Das sind eher wir, die unten durch müssen, den anderen geht's gut. Vor allem, wenn man so hochgestellt ist wie so ein König. Ja, denkste. Jeder muss mal unten durch. Hat mal jemand so weise gesagt, der Weg nach oben führt unten durch. Und manchmal hat das wirklich was. Die Frage ist einfach, was machen wir, wenn wir dann unten sind? Und der David hat das auch erlebt und wir schauen mal bei ihm, wie er das gemacht hat. Schauen wir ein Gebet, Psalm 62, Vers 2 bis 6. Da betet David: Gott, vernimm mein Schreien, höre mein Gebet. Vom Ende der Erde schreie ich zu dir um Hilfe, denn ich habe Angst. Führe du mich in Sicherheit, denn bei dir finde ich Zuflucht. Du bist wie eine Burg, in der ich vor meinen Feinden geborgen bin. Lass mich für immer in deinem Heiligtum leben, wo ich unter dem Schutz deiner Flügel sicher sein kann. Gott, denn du hast meine Versprechen gehört. Du hast mir einen Anteil von dem Erbe gegeben, das für die bestimmt ist, die deinen Namen achten. Also David schreit hier um Hilfe zu Gott. Er hat Angst. Und ich meine, er ist König. Gut, wenn so hohe Persönlichkeiten irgendwie so sich äußern, Not haben, dann denken wir vielleicht, ja, gut, okay, die sind verwöhnt, die wissen nicht, wie das wahre Leben ist, so. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube eher, wenn man so hoch ist, da kann man auch tief fallen. Ich denke an die Skirennfahrerin Michaela Schifrin, vielleicht kennen die einige. Die ist 24-jährig und sie hat 64 Skirennen gewonnen. 64. Mit 24 Jahren, das gab es bis jetzt noch nie. Und ich bin, also sie ist auch die beste Slalomfahrerin aller Zeiten. Und ich bin überzeugt, sie wird auch irgendwann mal die beste Skifahrerin aller Zeiten werden, wenn sie so weitermacht. Aber wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie sagt, ich habe Angst. Und wisst ihr, vor was? Ich habe Angst, dass ich nicht mehr gewinne. Sie hat einen riesigen Druck. Das haben die anderen nicht. Angst, nicht immer zu gewinnen, weil es gibt keine, die so viel gewonnen hat in ihrem Alter. Und als sie zum Beispiel im Dezember nur 17. wurde im Riesenslalom, da hat sie, das war für sie eine Katastrophe. Das gibt's eigentlich gar nicht. Und da hat sie gesagt, ich verlor mein ganzes Selbstvertrauen. Ich konnte 3 Tage nicht mehr schlafen. Das ist gewaltig. Das war nicht gespielt. Das war in dem Herz so. Sie hat inzwischen schon wieder gewonnen. Also das kommt schon gut. Aber David hat in diesem Text noch eine viel größere Not als diese Skirennfahrerin. Er hat große Angst. Wie er sagt, große Angst. Er hat allen Mut verloren. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn du keinen Mut mehr hast, wenn alles dunkel ist um dich herum. David war schon jahrelang schon König, viele Jahre. In Jerusalem hat er regiert. Und sein Sohn Absalom hat dann irgendwie den Plan geschmiedet, gegen seinen Vater das Königreich zu erobern. Er hat ein Heer aufgebaut und ist dann mit diesem Heer gegen David losgezogen, gegen Jerusalem. Und David hat das mitbekommen und er ist mit seinem eigenen Heer geflüchtet aus der Stadt, weil er nicht wollte, dass die Stadt kaputt geht im Krieg. Und er musste sogar auch einige seiner Familie zurücklassen. Er hat also seinen Königsthron seinem eigenen Sohn kampflos überlassen und war auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn, stellt euch das mal vor, und vor seinen eigenen Soldaten. Er wusste nicht, was kommen würde oder auch, wie es den geliebten Menschen ergehen würde, die er zurücklassen musste. Und dazu litt er nicht nur wegen sich selber, sondern ganz fest auch wegen seinem Sohn Absalom. Weil Absalom auf solche schlimmen Wege gekommen ist. Es hat ihm das Herz gebrochen. Es hat ihm Leid um seinen eigenen Sohn getan. Und sein Elend zeigt sich auch, dass er hier im Text ruft, vom Ende der Erde rufe ich zu dir. Er ist irgendwo weg von Jerusalem und somit auch weg vom Heiligtum. Das Heiligtum war der Vorgänger vom Tempel. Der Tempel hatte dann erst der Sohn Salomo aufgebaut, aber das Heiligtum war vorher schon da und er musste sich von diesem Heiligtum entfernen. Und das Heiligtum war für die Juden, für die gläubigen Juden, der Mittelpunkt der Erde. Das war der Ort, hey, da willst du sein, weil da der Name Gottes wohnt. Das war ganz anders damals als heute. Und er musste sich da entfernen. Die Welt von David geriet völlig aus den Fugen. Als er Jerusalem verließ wie ein geschlagener Hund, haben sogar einige aus dem Volk ihn noch verschimpft und verspottet und verflucht. Das geschieht dir recht, das ist Strafe Gottes. Und er hat es einfach geschehen lassen. Warum hat Gott David nicht geschützt? Warum hat er diese Not zugelassen? Vielleicht hast du das auch schon gefragt im Blick auf dein eigenes Leben. Vielleicht geht es dir auch ähnlich, manchmal oder gerade jetzt auch, wie ihm, dass dich eine Not runterdrückt, dass du belastet bist, Beziehungsprobleme, Vorwürfe, Verletzungen. Es gibt so viel Leid durch andere Menschen, auch Leid, weil vielleicht ein geliebter Mensch einen Weg geht, wo du siehst, er macht ihn kaputt und du kannst nichts machen. Du kannst nichts daran ändern, bist wie ohnmächtig und diese Last liegt wie eine Bleiplatte auf deinen Schultern. Vielleicht auch Angst vor der Zukunft. Hey, wie wird das noch werden? Jetzt auch mit diesem Coronavirus. Hey, ist das, kommt es auf die ganze Welt? Oder wie wird das werden? Furcht vor einer schlimmen Diagnose vielleicht. Oder es ist schon da. Und dazu die quälende Frage, warum Gott? Warum? Bei David wird die Warum-Frage noch verschärft, weil er ja ein großer Gottesmann war. Er liebte Gott. Er suchte die Ehre Gottes mit aller Kraft. Sein Glaube war kein seichtes Wässerchen, sondern er förderte die Anbetung Gottes. Er brachte unzählige Opfer dar auch für Gott. Und er setzte ein großes Heer an Musikern ein im Land und Musikern und Sängern, die rund um die Uhr Gott lobten. Das hat er eingesetzt, eingeführt. Es war seine Idee. Stellt euch mal vor, das würden wir jetzt machen. In der EGA, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, wird hier drin immer Lobpreis gemacht. Immer ein Musikteam, 1 Stunde lang, dann kommt das nächste Musikteam. Und nicht, weil da Leute wären, sondern wegen unserem Gott. Das hat David auf dem Herz gehabt und umgesetzt. Klar, die waren ein paar Leute mehr als wir. Aber da sehen wir das Herz von David. Ich meine, wenn so eine Not einen lauen Gläubigen treffen würde, würden wir vielleicht sagen, ja gut, der ist halt zu weit weg von Gott, ist irgendwo durch, vielleicht auch ein bisschen selber schuld. Aber wieso, wie bei David? Wieso bei ihm? Ich meine, im Blick auf andere haben wir auch rasch vielleicht theologische Erklärungen bereit, warum das jetzt so ist und so, wie man das erklären muss. Aber wenn man dann selber betroffen ist, dann funktioniert diese Erklärung plötzlich nicht mehr so gut. Und ich möchte auch gar nicht versuchen, eine Antwort zu geben, weil es ist nicht unbedingt das Thema von heute Morgen. Aber wir sehen, was David geholfen hat. Er beginnt zu Gott zu schreien. Gott, vernimm mein Schreien, höre auf mein Gebet. Vom Ende der Erde schreie ich zu dir, denn ich habe Angst. Er drückt auch seine Gefühle aus. Führe du mich in Sicherheit. Also rette du mich, ich kann mir nicht mehr helfen. Und David hat nicht einfach ein bisschen lauter gebetet, der hat gellend geschrien. Ich denke, das haben seine Leute auch gehört. Er hat nicht einfach nach Gewohnheit oder Ritual ein bisschen gebetet, weil man das so macht, sondern der hat seine ganze Not in dieses Schreien hineingelegt. David ringt um Gottes Hilfe, weil er sich bewusst ist, es gibt keine andere Hilfsquelle, keine andere. Und hier begegnet uns ja auch eine alte Wahrheit. Not lehrt beten. Oder das haben wir wahrscheinlich auch schon erfahren. Ich bin überzeugt, niemand betet so intensiv wie jemand, der am Abgrund hängt. So ein inniges Gebet, das ist eben auch Ausdruck von Vertrauen. Man kann auch sagen von Glauben. Und Vertrauen ist das Bindeglied zwischen Gott und uns Menschen. Gibt es etwas Wichtigeres als dieses Bindeglied zwischen Gott und uns Menschen? Wie weitreichend auch die Folgen sind von mangelndem Vertrauen, sehen wir im Neuen Testament. Jesus hat ja überall, wo er hinkam, hat er den Menschen geheilt. Es gab zum Teil auch Massenaufläufe. Die Leute kamen ganz aus dem Häuschen, weil er so Wunder getan hat. Und dann kam er in seine eigene Stadt, Vaterstadt, Nazareth. Und was heißt es da? Matthäus 13, Vers 58. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke. Ja, warum denn das ausgerechnet dort? Wegen ihres Unglaubens. Wegen diesem Mangel an Vertrauen hat er dort viel weniger gewirkt. Gott bindet sein Wirken an unser Vertrauen ihm gegenüber. Je mehr wir vertrauen, ihm vertrauen, desto mehr wirkt er. Das kann man so mal in der Tendenz sagen. Es ist natürlich kein Automat. So, oben Vertrauen rein, unten kommt gerade das Ergebnis raus. Aber in der Tendenz sagt uns das die Bibel. Also im Grundsatz heißt es auch, je mehr wir innig beten als Ausdruck des Vertrauens, desto mehr wirkt Gott. Und man kann es auch kehren. Mangelndes Vertrauen zeigt sich in oberflächlichem Gebet oder in spärlichem Gebet. Und da müssen wir uns auch mal selber hinterfragen, oder? Wie ist es bei mir? Oberflächliches Gebet, spärliches Gebet, mangelndes Vertrauen. Und das führt jetzt auch dazu, dass Jesus auch weniger aktiv ist. Und das ist ja nicht so, das wollen wir eigentlich nicht. Wisst ihr, was das für unser Thema heißt? Die Konsequenz daraus heißt Not. So obermühsam sie auch ist, sie fördert, die Not fördert, dass Gottes Reich in mein Leben hineinbricht und auch in diese Welt. Sofern wir wie David zu Gott schreien. Also das ist eigentlich die Konsequenz. Also ein Absturz hat ein viel größeres Potenzial als eine heile Welt. Das ist echt die Aussage. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Umgekehrt wäre es uns wahrscheinlich lieber. Aber irgendwie finde ich schon, das macht Sinn. Also Gott zeigt uns den Weg aus dem dunklen Tal heraus. Hier in diesem Text. Und ich hoffe fest, dass wir unsere Täler nicht allzu dunkel sind. Aber wenn wir doch in so eines reinkommen, es gibt einen Weg wieder raus. Und es führt über mein Schreien, über mein inniges Gebet zu Gott, wo man sogar auch körperlich so fest betet, dass man vielleicht körperlich sogar angespannt ist und vielleicht sogar in Schwitzen kommt, weil es dann so intensiv ist. Vielleicht geht es gar nicht ohne wirkliche Not. Das ist dieses Gebet. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber wie viel braucht es, bis ich wirklich zu Gott schreie? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie oft mühen wir uns ab wie ein Hamster im Rad? Wir versuchen es und krampfen, es funktioniert nicht, aber wir krampfen einfach weiter. Vielleicht haben wir auch schon aufgegeben und seuchen nur noch so vor uns hin, aber schreien doch nicht zu Gott. Stell dir mal vor, einer sitzt in einem Loch unten und nebendran steht eine Leiter. Und er könnte auch die Leiter benutzen, aber er versucht direkt die Wand hochzukraxeln, ohne Erfolg. Die Leiter steht da. Und die göttliche Leiter, die heißt aus dem Elend, die heißt hier im Text zu Gott schreien. Vor einiger Zeit lag ich so im Bett und war bedrückt. Mir gingen viele Gedanken durch den Kopf und es war wie eine Bleiplatte. Die Matratze war ein bisschen schmäler, weil es war so schwer. Es kam mir so vor. Und ich studierte daran herum, betete schon auch so ein bisschen. Und plötzlich kam mir der Vers von heute in den Sinn und dachte, ja, aber schreien tust du nicht. Warum eigentlich? Also ich nutzte den Weg aus dem Elend irgendwie gar nicht, den Gott mir aufzeigt. Ich denke, viele schreien erst dann zu Gott, wenn sie kurz vor dem Aufprall sind. So kurz vor dem Lichterlöschen. Und das ist eigentlich gar nicht so schlau, wenn man so lange wartet. Hudson Taylor, der große Kieler Missionar, der hat gesagt, jetzt bin ich glaube ich eins zu wenig weit, gehen wir noch eins weiter hier, der hat gesagt, wenn Schwierigkeiten kommen, sollte Gott nicht unsere letzte Zuflucht sein. Nein, zu ihm müssen wir uns zuerst hinwenden in unseren Nöten, ob sie groß oder klein sein mögen. Und David hat das gemacht. Es kümmerte ihn nicht, dass andere gedacht haben, er hat seine Not in dieses Gebet hineingelegt. Und ich glaube irgendwie, dass es wahrscheinlich kein Gebet gibt, das bei Gott so viel auslöst, wie wenn sein geliebtes Kind in einer Not zu ihm schreit. Und das ist ja ganz praktisch. Ich meine jetzt als Vater, wenn ich irgendwo bin mit meinem Kind, meinem Sohn oder Tochter und dann schreit die wie im Spieß, Ja, also könnt mal sehen, wie schnell ein Vater rennen kann. Aber wenn die einfach mal so sagt, Papi, so, oder dann ist das, ja, dann geht man mal normal hin. Und ich weiß nicht, ob man dieses Bild so eins zu eins übertragen kann auf Gott, aber irgendwie glaube ich, dass das bei ihm viel auslöst. Nicht, weil Gott schwerhörig wäre, sondern weil er sieht, hey, mein Kind setzt sein ganzes Vertrauen auf mich in dieser Not und nicht auf andere Dinge. Besonders eben auch, das hat David erlebt. Und er sagt hier weiter bei Vers 4 und 5, denn bei dir finde ich Zuflucht. Du bist wie eine Burg, in der ich vor meinen Feinden geborgen bin. Lass mich für immer in deinem Heiligtum leben, wo ich unter dem Schutz deiner Flügel sicher sein kann. Und hier kommen wir zum nächsten Schritt, denn Gott griff dann tatsächlich ein, auch bei David in diese schlimme Krise. Er erhörte sein Gebet, zuerst mal einfach auch emotional oder auch bezogen auf die Gefühlswelt und dann später auch auf das effektive Erleben, denn David konnte dann wieder einziehen nach Jerusalem und seinen Thron besteigen. Gott wurde ihm zur Zuflucht. Und eine Zuflucht, das ist der Ort, wo man hinflüchten kann, wo einem die Gefahr nicht mehr erreicht, wo man vor Bedrängnis sicher ist. Man fühlt sich irgendwo geborgen, Lasten fallen ab, man wird innerlich ruhig. Das ist ein Zufluchtsort. Und das war für David eine ganz gewaltige Erfahrung. So gewaltig, dass er sich am liebsten für immer an Gott klammern wollte und in seinem Heiligtum, im Zelt Gottes bleiben wollte. Also quasi lieber am Boden im Heiligtum Gottes als auf dem Thron im Königspalast. Und David merkte, dass auch seine ganze königliche Macht zu wenig war. Aber die Macht Gottes, die hat gereicht. Das war eine Erfahrung, die er hier gemacht hat. Und das ist auch bei uns möglich, diese Erfahrung, auch bei dir, egal wo du drin stehst. Ich finde den Gedanken noch wichtig, Gott ist kein verhinderer Gott, sondern ein Rettergott. Also Gott verhindert nicht immer, dass das Böse überhaupt in unser Leben reinkommt, aber er ist immer bereit zu retten, wenn wir ernstlich seine Hilfe suchen. Samuel Lamb, das ist ein chinesischer Pastor, der hat viele Verfolgungen erlebt. Der war 21 Jahre im Gefängnis wegen seinem Glauben. 21 Jahre. Und er hat gesagt, je größer die Not, desto größer die Hilfe. Welch ein Segen. Je größer die Not, desto größer die Hilfe. Welch ein Segen. Welch ein Segen, wenn wir das erfahren. Das stärkt den Glauben. Und bedenken wir auch, wie viel wir dadurch lernen können. Das zieht uns ja förmlich zu Gott hin. Wenn immer alles gut ist, da brauchen wir Gott ja irgendwo gar nicht. Aber wenn es mal stürmt und wir erleben, hey, dieser Gott, der verhebt, dann zieht uns das zu ihm hin. Und jetzt ist es so, manchmal entfernt Gott einfach so die schweren Bleiplatten auf den Schultern. So, paff, Problem gelöst. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt, oder? Das ist, wow, mega schön, heilt die Krankheit, heilt die Verletzung, löst den Beziehungskonflikt. Vor einiger Zeit hat mir jemand erzählt von einem Mann aus Steinmauer im Zürcher Unterland, bei dem wurde Krebs im Kopf diagnostiziert. Und da brach eine riesige Not aus über diese Familie. Viele haben auch gebetet, zu Gott geschrien, die Operation war geplant. Und vor der OP gab es noch einen Untersuch und sie fanden den Krebs nicht mehr. Gott hat einfach den Krebs weggenommen. Das hat ihn gerettet. Das ist ja gewaltig, oder? Das möchten wir wahrscheinlich auch. Aber viel öfters macht es Gott nicht so. Viel öfters löst er die Gefahr nicht in Luft auf, nimmt das Problem nicht weg, sondern er ist bereit, das Kind auf einen Felsen zu stellen, in der Not drin. Und dann nicht vor der Not zu retten, sondern vor der Verzagtheit. Dass er eigentlich dem Kind, seinem Kind Ruhe gibt, innere Ruhe. Hans-Peter Reuer hat das mal so ausgedrückt. Manchmal beruhigt Gott den Sturm, aber manchmal lässt Gott den Sturm wüten und beruhigt sein Kind. Und für welche Variante sich Gott auch immer entscheidet, er beruhigt entweder den Sturm oder das Kind. Und ich bin mir nicht sicher, welche Variante das größere Wunder ist, manchmal. Und doch bleibt manchmal eine Restspannung bestehen, wenn Gott eben diesen Sturm nicht wegnimmt und wir denken, ja, er könnte doch eigentlich, aber macht's nicht. Aber ich bin überzeugt, dass Gott uns immer wieder neu zum Retter wird, wenn wir ihn brauchen, wenn wir ihn darum bitten. Er wird nie müde. Und doch sehnen wir uns nach dem ein für alle Mal. Dass er ein für alle Mal so diese Lebensstürme wegnimmt, dass wir verstummen. Aber bis dahin wird immer wieder diese Restspannung aufflackern. Und das weiß David auch. Und so hat er gesagt, Gott, denn du hast meine Versprechen gehört. Du hast mir einen Anteil von dem Erbe gegeben, das für die bestimmt ist, die deinen Namen achten. David war ein reicher König und er wusste aber, das Eigentliche kommt noch. Ich meine, wenn du König bist, das Reich, also was will denn noch mehr kommen? David wusste, das ist noch nichts. Das Eigentliche kommt erst noch. Und das Eigentliche, denn er war Erbe des lebendigen Gottes, wie er hier sagt. Erbe des lebendigen Gottes. Wie wurde er Erbe von Gott? Es heißt hier, Gott hat auf seine Versprechen gehört, auf seine Gebete. Gott war sein Vater und er war sein Kind und war somit Erbe des lebendigen Gottes. Und wisst ihr, was gewaltig und genial ist? Diese Aussicht haben wir auch im Neuen Testament. Denn es steht im Römer 8, Vers 17, wenn wir Kinder Gottes sind, so auch Erben. Erben Gottes. Also jeder Mensch, der das will, kann ein Erbe des lebendigen Gottes sein, wenn er ein Gottes Kind wird. Vielleicht hast du auch schon mal geträumt, so Bill Gates, oder? Der ist ja einer der reichsten Männer auf der Welt, zig Milliarden, so ein Erbe zu sein, dass der sich einsetzt als Erbe. Vielleicht bringst du ihm mal einen Blumenstrauß, den hat so Freude. Ja, wieso auch nicht? Ja. Da bist du Erbe, ja, träum weiter. Das wird nicht der Fall sein, aller Voraussicht nach, aber wisst ihr, was der Fall sein kann oder wird? Die Realität ist, du kannst Erbe des lebendigen Gottes werden. Und wie? Was müssen wir tun? Ich muss mich ihm anvertrauen. Ich muss meine Hand in seine legen und sagen, ich vertraue dir, du bist jetzt mein Gott. Ich gehe mit dir, Jesus Christus. Und dazu gehört auch, dass ich vor diesem Jesus zu all dem Schlechten stehe, was ich getan habe und um Vergebung bitte. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Dafür hat er ein vollkommenes Leben gelebt. Und darum konnte er auch für uns sterben, am Kreuz von Golgatha, und ist am dritten Tag auferstanden. Und jetzt lebt Jesus und will uns die endgültige Zuflucht schenken. Ein ewiges Leben im Himmel ohne Leid, ohne Not. Und wenn wir Jesus unser Vertrauen schenken, dann macht er uns zu Kindern Gottes und somit zu seinen Erben. Aber was ist denn mit dem Erbe gemeint? Was erbt man denn als Kind Gottes? Da wäre jetzt auch so eine größere Ausführung möglich, aber ich möchte mal so einen Kernpunkt setzen. Matthäus 25, Vers 34 sagt oder beschreibt den Antritt dieses Erbes. Es heißt hier, dann wird der König, also Jesus, zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich. Erbt das Reich. Also zum Erbe gehört das Reich Gottes, das werden wir erben. Er wird uns seinen ganzen ewigen Reichtum vererben und dazu gehört das Reich Gottes. Und das Reich Gottes wird dann umfassen der neue Himmel und die neue Erde, die Gott schaffen wird. Und das wird uns gehören. Das wird diese Erde gar nichts dagegen sein. Stellt euch mal vor, was das an Herrlichkeit beinhaltet, das lässt sich gar nicht in Worte ausdrücken. Und diese ganze neue Erde, die wird uns gehören. In Offenbarung 21, müsste man nachlesen, 21, 22, da wird beschrieben, dass das neue Jerusalem, diese Stadt, wird neu dann gebaut, ist der Mittelpunkt dieser neuen Erde. Und dass der Mittelpunkt der Stadt der Thron Gottes sein wird, wo Gott Vater und Gott Sohn dann drauf sind, sitzen und wir dürfen dann ununterbrochen Kontakt haben mit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Da kommt man aus dem Staunen eigentlich nicht mehr heraus, was das bedeutet. Und wenn uns diese Stadt geschenkt wird, es wird dann auch beschrieben, dann wird Gott jede Träne von uns abwischen, jede Träne. ein für allemal. Und das alles und noch viel mehr ist uns als Erbe angeboten, wenn wir Jesus vertrauen. Wenn wir unser Leben nach ihm gestalten und ihn von uns von ihm führen lassen. Wisst ihr, das Ziel, das ist nicht ein sorgenfreies Leben. Es ist auch nicht ein konsumreiches Leben, das wusste David auch. Und das half ihm ja auch, diese schweren Zeiten durchzustehen, weil er wusste, das Eigentliche kommt noch. Und wisst ihr, das kann auch uns helfen. Das kann auch uns helfen. Aber zwei Dinge dürfen wir nicht vergessen, mindestens. Nämlich erstens mal, die Zeit der Not ist im Vergleich zur Ewigkeit sehr kurz. Und wenn auch jemand ein total schlechtes Leben hat, Ungerechtigkeit erlebt, Hunger und Nöte, wenn er in der Ewigkeit bei Gott ist, dann wird das so viel größer sein, dass es keine Rolle mehr spielt. Und es ist jetzt quasi wie so, wir können uns das vorstellen, wir stehen jetzt in einem kleinen Vorzimmer, so bieder, ohne Fenster und so. Und eines Tages wird eine Türe aufgehen und vor den Kindern Gottes wird sich eine neue Welt auftun. Atemberaubend. Wir werden wahrscheinlich fast vergessen zu atmen, weil es uns so, ja, es wird uns umhauen. Und das Zweite, die zweite Wahrheit, die uns im Leid hilft, die hat Charles Spurgeon, hat das wie so betont und ich finde es einen guten Satz. Er sagte, Tränen sind die Diamanten des Himmels. Und das meint, Leiden macht ein Erbe in der Ewigkeit größer. Also jede Träne, die du vergießt und dabei Jesus treu bleibst, die wird dir im Himmel ein unvergänglicher Diamant sein. Und wenn du jetzt mal zurückblickst und auf deine Not schaust, überleg mal, was das hoffentlich bewirkt hat, dass du Schätze angehäuft hast durch eine Not. Vielleicht leidest du an deiner Ehe. Am liebsten möchtest du davonrennen. Aber du weißt, Gott will das nicht. Gott hasst Scheidung. Und die Tränen, die du und die Not, die du wegen deinem Gehorsam trägst, ist ein Liebesbeweis für den Herrn. Und sie wird dir ein kostbarer, unvergänglicher Schatz sein im Himmel. Diese Sicht ist auch Teil der Leiter, die dich aus diesem dunklen Loch herausführt und auf den rettenden Felsen. Schon jetzt, immer wieder und dann ein für allemal. Wir haben also gesehen heute Morgen, auch im Leben von tiefgläubigen Menschen können Stürme hereinbrechen. Aber die haben gar nichts falsch gemacht. Es kann hereinbrechen. Wenn wir uns unsere Not im Gebet zu Gott schreien, dann wird er eingreifen. Er wird uns eine Zuflucht sein. Ein Ort, wo wir atmen können. Wo wir irgendwo auch sicher sind. Und darin liegt die gewaltige Kraft. Geh diesen Weg. Und du wirst erfahren, wie Gottes Möglichkeiten auf dich wirken. Gott wird spürbar in deine Erfahrungswelt eingreifen. Er ist ein Rettergott. Und eines Tages wird er uns zu sich holen. Und wir dürfen sein Erbe antreten. Das ist jetzt abstrakt, wenn ich das so sage. Aber ich kann euch sagen, das wird emotional und effektiv. Wir werden steinreich sein, einen höheren Lebensstandard haben als alle Milliardäre zusammen. Und da geht es nicht um irgendeine irdische Ebene, sondern es geht um eine ewige Lebensqualität. Und Gott wird uns alle Tränen abwischen, ein für allemal. Halten wir uns an dieser Wahrheit fest. Sie ist Teil des Weges, der uns jetzt schon aus diesem dunklen Loch rettet. Ich möchte beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass du weißt, ja, wie das Leben spielt. Weißt du, es ist, wenn es einem gut geht, wenn es Ring läuft. Aber du lässt es manchmal auch bewusst zu, dass es manchmal ein bisschen schwierig wird. Und unter anderem sicher auch darum, weil du weißt, dass wir dann offener sind, dass wir dich mehr suchen. Und dass dann auch für uns etwas Grosses kann auch geschehen, zum Guten wirkt. In der Ewigkeit, aber schon jetzt. Dass wir dich dann auch besser kennenlernen. Und Herr, du weißt, wo wir jetzt stehen. Dass Einzelne unter uns vielleicht jetzt gerade auch in einem dunklen Loch sind, wo es ihnen nicht gut geht. Ich bitte dich, Herr Jesus, gib ihnen doch die Sicht und Kraft, um zu dir zu schreien. Um wirklich dich intensiv zu suchen. Und dass sie erleben dürfen, wie du in ihr Leben einbrichst. Dass du sie entweder ganz rausreissest aus dieser Not oder aber sie auf den Felsen aufstellst und die Not bleibt. Und sie können aber gut durchgehen. Herr, du weißt um unsere Schwachheit. tut uns stärken, Herr Jesus. Stärkt unseren Willen und unsere Sicht, unser Vertrauen auf dich. Danke, dass du so ein guter Gott bist. Amen.